Gut, bei der ersten Schlagzeile über die Marktwirtschaft geht es um die Meißener Porzellanmanufaktur. Die soll derzeit um ihren Markenwert kämpfen und sie zerschlägt dafür ihr bestes Porzellan. Die Süddeutsche Zeitung berichtete kürzlich auf ihrer ersten Seite unter der Überschrift Meißener Scherbenhaufen über die Meißener Porzellanmanufaktur, in der laut Süddeutscher Zeitung mit unendlich viel Mühe und Kunstfertigkeit, so die SZ am 17.11., mit viel Mühe und Kunstfertigkeit das berühmte Meißener Porzellan hergestellt wird. Normalerweise. Einen Bericht ist das der Süddeutschen wert, weil jetzt das Gegenteil passiert ist. Nämlich, ich zitiere, mit einem ohrenbetäubenden Lärm wurde ganz offensichtlich stapelweise Porzellan zerschlagen. Feinstes Meißener versteht sich. Zitat Ende. Warum das? Um Ausschussware handelt es sich dabei nicht. Dem Porzellan war Schlimmeres widerfahren. Es haperte an der Verkäuflichkeit. Zu den hohen Preisen, die für diese Edelware verlangt werden, war sie nicht in vollem Umfang zu verkaufen. Oder wie es der Aufsichtsratsvorsitzende Kurt Biedenkopf ausdrückte, Zitat, die Manufaktur hat sich von unverkäuflichen Produkten getrennt. Zitat Ende. Die Süddeutsche Zeitung hat, wie sie schreibt, erregte sächsische Gemüter vor Ort gefunden, die sich fragten, ob man das feine Zeug nicht einfach etwas billiger hätte verscherbeln können, gleichsam nach dem Motto, ein Stück Meißener für alle. So sahen es die sächsischen erregten Gemüter. Das geht aber nicht, sagt die Süddeutsche Zeitung, denn die Logik der Marktwirtschaft geht anders. Die Süddeutsche Zeitung lässt einen Experten zu Wort kommen. Zitat, auf den ersten Blick wird so zwar Wert vernichtet, das sagte der Münchner Markenexperte Alexander Bisalski. Weiter, tatsächlich wird damit jedoch deutlich mehr Wert gesichert, nämlich der Markenwert. Zitat Ende. Der Markenwert der Meißener Porzellanmanufaktur besteht bekanntlich darin, dass sich reiche Leute für deren Waren interessieren. Die wollen und können sich Höherwertigeres leisten und sie wollen auch vorführen, dass sie sich das leisten können. Und der hohe Preis der Ware ist für sie der Ausweis, dass sie richtig liegen. Leider haben sie sich in letzter Zeit beim Kauf zurückgehalten und der Manufaktur das Problem eines zu vollen Lagers beschert. Jetzt muss sich der Aufsichtsrat mit seinem Chef Kurt Biedenkopf entscheiden. Soll man sich neue Kundschaft suchen und ins sogenannte niedrigpreisige Segment einsteigen? Nein, heißt es. Wir bleiben bei unserem Geschäftsmodell. Vielleicht besinnen sich die reichen Leute und kaufen wieder. Und damit sie auch mitkriegen, wie sehr man sich um sie bemüht, sorgt die Firma auch dafür, dass die Aktion ordentlich publik wird und es auf die erste Seite der Süddeutschen Zeitung schafft. So geht die Logik der Marktwirtschaft. Wegen dieser Spekulation auf Leute, die sich Mühe und Kunstfertigkeit leisten wollen, also Luxus leisten wollen, muss ein riesiger Haufen von der unendlich vielen Mühe und Kunstfertigkeit zerdeppert werden. Dass man das schöne Geschirr hätte gebrauchen können, spielt da gar keine Rolle. Soweit die Nachricht 1. Bernd, du hast für die nächste marktwirtschaftliche Schlagzeile, da hast du was zu sagen.
Ja, ich will mich mit China nochmal beschäftigen und unter dem Thema, dass uns, das heißt den westlichen Industrienationen, China seine seltenen Erden vorenthält. Bislang hat man nichts davon gehört. Jetzt steht es aber fast jeden Tag in der Zeitung. China verfügt über einen natürlichen Schatz namens seltene Erden. Rohstoffe, die für das moderne Hightech-Gerät dringend gebraucht werden. Das ist ein Problem, denn China verlangt mittlerweile deutlich höhere Preise und droht sogar mit einer Verknappung. Das ist unerhört, findet man in Washington, Brüssel, Berlin, Tokio und so weiter. Denn so würde sich China mit seinem Fast-Monopol erpresserisch gegenüber denen verhalten, die auf diese Stoffe angewiesen sind. Gleichzeitig erfährt man, dass die seltenen Erden nicht bloß in China, sondern überall auf der Welt, gibt. Die hohen Anteile Chinas am Welthandel ergeben sich also nicht aus einem Zufall der Natur. Das Fastmonopol gibt es vielmehr nur deswegen, weil diese Erden in anderen Weltgegenden, zum Beispiel auch in den EU-Ländern, seit langem nicht mehr abgebaut werden. In einer Marktwirtschaft liegt der Grund dafür auf der Hand. Warum selber abbauen, wenn das Zeug woanders billiger aus der Erde geholt werden kann? Das woanders war, wie sich nun zeigt, eben in großem Stil China, das seine Billiglöhner auf diese Arbeit angesetzt hat. Die Zeitungen versehen ihre Artikel zum Thema seltene Erden gern mit Fotos, auf denen mit zerstundenen Lohnkulis die schwere Säcke durch die verwüstete Landschaft schleppen sieht. Das soll uns sagen, seht euch diese chinesischen Ausbeuter und Naturzerstörer an. Diese Anklage gab es so lange nicht, wie die kapitalmächtigen Abnehmer, also die etablierten Weltwirtschaftsmächte, von dieser Ausbeutung und Naturzerstörung profitierten. Jetzt freilich ist die Empörung groß. Nicht über Ausbeutung und Naturzerstörung, sondern weil die alte Bequemlichkeit dahin ist. China ist nicht mehr darauf angewiesen, seine Rohstoffe als Devisenbringer zu verscherbeln, sondern nimmt sich tatsächlich heraus, mit dem Ertrag aus Ausbeutung und Naturzerstörung in einem anderen Sinne als bislang und ohne bei uns nachzufragen zu kalkulieren. Zu dieser Kalkulation gehört nicht zuletzt und vielleicht sogar in erster Linie, dass China diese Rohstoffe für sich selbst braucht. Auf seinem langen Marsch in die Marktwirtschaft hat es schließlich das Stadium eines Lieferanten von Rohstoffen, Kinderspielzeug, billigen Textilien weit hinter sich gelassen und produziert nun selbst Hightech-Geräte auf Weltmarktniveau und braucht dafür diese seltenen Erden. Deswegen sieht China auch gar nicht ein, und es muss sich auf seinem erreichten Stand auch gar nicht gefallen lassen, warum es sich von anderen Mächten die Bedingungen von Handel und Wandel diktieren lassen soll. Das müssen diese anderen Mächte dann auch zur Kenntnis nehmen und ihre ganze Beschwerde über Unfairness, Protektionismus und so weiter ist nichts anderes als der Ärger darüber, dass China mittlerweile ebenso in der Welt herumfuhrwerken kann wie sie selbst. Ja, dies zu den seltenen Erden. Ja, Uli, du wolltest noch ein drittes Ereignis aufgreifen, Atommülllager Asse.
Die Wissenschaft klärt auf, wie ungesund ist Radioaktivität? Das niedersächsische Sozialministerium meldet eine Häufung von Krebsfällen rund um das Atommülllager Asse. Ein Verdacht kommt in der Presse auf. Macht Atommüll krank? Das ist schlecht, nämlich für das Atomprogramm des deutschen Staates. Der verkündet schließlich seit Jahr und Tag, dass erstens die Risiken der Kernenergie gar nicht so hoch sind und man sie zweitens bestens im Griff habe. Also werden Ermittlungen eingeleitet, unter Einsatz maßgeblicher wissenschaftlicher Experten, die sich eins schon mal fest vorgenommen haben. Ein Verdacht ist doch erstmal bloß ein Verdacht und für Panikmacher darf er nicht missbraucht werden. Unter sorgfältiger Beachtung wissenschaftlicher Gründlichkeit kommt heraus. Zwar ist die Geschichte des Atommülllagers Asse eine Geschichte der Lügen, Vertuschungen und Täuschungen. In den als Forschungsbergwerk deklarierten Salzstock wurden über 10 Jahre lang fast alle angefallenen schwach- und mittelradioaktiven Abfälle gekippt. Was genau dort unten liegt und in welchem Zustand, ist nicht vollständig erfasst. so die Süddeutsche Zeitung im November 2010. Zwar wissen wir aus zuverlässiger Schweizer Quelle, dass zumindest russische Strahlung dem Organismus nicht gut tut. Und, Zitat, die Uran-Wiederaufbereitungsanlagen Mayak und Seversk, die dort lebenden Menschen und die Umwelt belasten. Dass Umwelt und Bevölkerung unter den Anlagen leiden, ist unbestritten und auch eine von der Brennstabkäuferin Axpo akzeptierte Tatsache. Zitat Ende. So die Neue Zürcher Zeitung am 19. November 2010. Aber das berechtigt uns nicht zu voreiligen Schlüssen über etwaige Zusammenhänge zwischen der strahlenden Asse und den gehäuften Krebsfällen. In Korrelationen und Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen sich die Wissenschaftler aus. Die sind viel komplizierter, als sich der gewöhnliche Mensch denkt, weswegen sich voreilige Schlüsse verbieten. Zitat: Die Häufung von Krebsfällen kann kausal bedingt sein, aber auch ein statistisches Rauschen. Zitat Ende. Das lässt der befragte Sachverstand verlauten. Und dann führt er vor, wie man unter dem Schein wissenschaftlicher Gründlichkeit gründlich vom zu erklärenden und ganz offensichtlich vorliegenden Zusammenhang abstrahiert. Nämlich so, indem man ihn in einen größeren Zusammenhang stellt. Krebsfälle gibt es schließlich überall, oder? Die lassen sich getrennt von ihren Ursachen prima erfassen. Und schon hat man sauberes Zahlenmaterial, das nicht nur jedem Fleck in der Republik seine Krebsrate zuordnet, sondern, und darauf kommt es wissenschaftlich gesehen an, allerhand Vergleiche und Extrapolationen erlaubt. So kommen Forscher auf ein Ungetüm namens erwartete Krebsfälle. Das sind solche, die man theoretisch gesehen als, Zitat, unauffällig bezeichnen kann. Geht man von da wieder zurück zu den Krebsraten rund um die Asse, dann kann man denen jetzt mit mathematischer Exaktheit eine gewisse Abweichung nach oben bescheinigen. Deswegen ist aber noch lange nicht eindeutig, woher die wohl kommt. Da ist aus der Optik der Statistik vieles möglich, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel das, Zitat: Ziehen kettenrauchende Arbeiter einer Asbestfabrik in die Gegend, könnte auch das die Zunahme von Krebs erklären, Zitat Ende. Das schreibt die Süddeutsche. Wie nützlich, dass in der Krebsursachenforschung wenigstens in Bezug auf das Rauchen Sicherheit herrscht. Weil man beim Rauchen einen sicheren Kandidaten hat, was Krebsverursachung angeht, sind die anderen Kandidaten schon mal bedeutend unsicherer. Und dass der jahrzehntelang florierende Handelsartikel Asbest weder den Arbeitern in Asbestfabriken noch den ihm ausgesetzten Menschen gut getan hat, ist eine gewusste Gewohnheit geworden und damit seit langem kein Skandal mehr. Das kriegen wissenschaftlicher Sachverstand und Presse locker hin. Die garantiert weiter andauernde Schädigung der Menschen durch den Atomabfall der deutschen Atompolitik mit einer in der Vergangenheit stattgefundenen Asbestschädigung spielerisch zu relativieren. Aber die Wissenschaft verspricht, dem Problemfall Asse bei Bedarf und besserer Datenlage noch genauer aufzuklären. Zitat: Die bisherige Datenlage ist ziemlich dünn, sagt Krebsexperte Eninger. Zitat Ende. Alle Daten zu erheben und genauestens abzuklopfen, ist sicherlich kompliziert und braucht seine Zeit. Bis dahin passieren noch andere wichtige Dinge.